6. Die Bilder der Vergangenheit sind an meiner Seele vorübergezogen. Und wieder sehe ich die Hauptstadt vor mir, die Heimat Upals, der einstige Herrschersitz Mabans, die Residenz des jetzigen Königs Areval. Auf Bergeshöhe steht ein schimmernder Palast. Seine Wände glänzen wie bläulich gefärbtes Milchglas. Herrliche Arabesken von sorgfältigster Arbeit zieren Fensteröffnungen und Gesimse. Das Dach schimmert goldig, erhebt sich ziemlich schräg und trägt rings um die flache Schlussecke ein goldenes Gitter. Das ganze Gebäude ist von beträchtlichem Umfang, enthält weite Hallen und beherrscht von seinem Standpunkte aus die ganze am Fuße des Berges terrassenartig aufgebaute Stadt. Eine breite Treppe führt als einziger Zugang von den ersten Stadtgebäuden zu den Vorhöfen des Schlosses. Eine starke, dreifache Mauer, gekrönt mit Zinnen und dreieckigen Türmen, umgürtet den Königssitz. Überall sehe ich Soldaten, die Leibwache des Königs, welche namentlich die große Treppe bewachen und es unmöglich machen, dass ein Fremder den Palast betrete. Mich hindert die Wache nicht. Keine fest verschlossenen Pforten gebieten mir Halt. Ich durcheile prunkvolle, mit den versammelten Großen des Reiches, gefüllte Säle, weite Hallen und Gänge und gelange zu einer Reihe hochgewölbter, kostbar ausgestatteter Räume. Nur flüchtig gleitet mein Blick über allerhand Gerät, kostbar glitzernde Schaustücke, Waffen und Verzierungen, denn die mich ziehende Kraft gestattet mir keine genaue Umschau. Nun befinde ich mich in einem weiten Zimmer, unter dessen offenem Fenster, auf einem Ruhebette zwischen weichen Kissen, der unruhig sich hin und her wälzende Körper eines kostbar gekleideten Mannes liegt. Ein Diadem mit großem funkelndem Stein ziert seine Stirne. Der Ausdruck des Gesichtes ist verstört. Augenscheinlich leidet der Mann. Es ist Areval, der mächtige König von Malona. Vor ihm steht ein großer, in langem Talar gekleideter Mann, der unbeweglich, die Augen fest auf den König gerichtet, die Hände verborgen in den weiten Ärmeln, dem Zustande des Königs zuschaut. Der Kranke ächzt und leidet Schmerzen. Seine Augen stieren plötzlich ins Leere und scheinen Ungewöhnliches zu sehen. Hastig macht er abwehrende Bewegungen, richtet sich auf und ruft: Schaff mir die Fratze vor meinen Augen fort! Schnell tritt der große Mann heran, legt seine Hand auf des Königs Stirn, murmelt unverständliche Worte und reicht ihm aus einer Schale zu trinken. Gierig schlürft dieser den kühlenden Trank und sinkt erschöpft in die Kissen zurück. Der König schließt die Augen und entschlummert. Ein Zug der Verachtung und des Hohnes zeigt sich auf dem Antlitz seines Trösters. Dann löst dieser den Vorhang vor dem offenen Fenster, beugt sich über den Kranken und flüstert ihm leise Worte zu. Tiefe Atemzüge zeigen alsbald den festen Schlaf des Königs an. Und befriedigt zieht sich der Helfer zurück. Er geht zur Tür, öffnet und gebietet zwei draußen harrenden Dienern, den Schlaf des Königs zu bewachen. Sodann durchschreitet er drei längere Säle und gelangt in ein Zimmer, in dem Soldaten und Diener den Zugang zu den innersten Gemächern des Königs bewachen. Ehrfurchts- und erwartungsvoll blicken diese auf ihn, mit ruhigem Tone, der jedoch spitz und scharf ans Ohr klingt, sagt er: Der König ist ermüdet. Kein Empfang heute. Zwei der Diener gehen in den anstoßenden großen Saal, in dem sich die Großen des Reiches versammelt hatten, um die Absage zu verkünden. Ein anderer schlägt einen Vorhang von einer hohen Tür zurück. Man sieht einen längeren Gang, welcher in ein offenes Zimmer ausmündet. Diesen durchschreitet der Große und begrüßt in dem runden Gemach einen phlegmatisch dreinschauenden Mann, der den Kommenden ruhig und freundlich betrachtet. Es ist der Vizekönig von Monna, der hier auf Carmono wartet. Den Oberpriester und ersten Vertrauten des Königs Areval. In vertraulichem Ton fragt der Vizekönig: Wie steht es um unseren Bruder und Herrn? Ihm wird die leise Antwort: Besser als zu hoffen. Die Krankheit geht langsam vorwärts. Der Kopf bleibt klar, wenn auch die Denkkraft sich manchmal verdunkelt. Herr, die Zeit ist noch nicht nahe, wo es handeln heißt.